Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Lust auf das heutige Gespräch, das ich mit Marco Sturm geführt habe. Der ehemalige Nationalcoach des DEB weilt aktuell mit seiner Familie in Deutschland und wir haben gleich über mehrere Themen miteinander gesprochen. Natürlich geht es um seinen Job bei den Los Angeles Kings und dass er total happy ist, auch weiterhin dort arbeiten zu können. Denn so viel verrät Marco mir und euch, sein Vertrag wird verlängert. Wir sprechen aber auch über den anstehenden NHL-Draft und dass er hofft, dass ein deutscher Spieler zu ihm ins Team kommt. Zudem über die sensationellen Leistungen von Leon Dreisaitl und dass er das deutsche Eishockey auf einem guten Weg sieht. Ihr erlebt zudem einen sehr reflektierten Marco Sturm, der mit mir auch über die mentale Komponente im Eishockeysport spricht und dass eben genau der Kopf so ungemein wichtig ist. Wenn ihr die Aussagen von Marco Sturm dazu hört, könnt ihr erahnen, warum er ein richtig guter Trainer ist. Doch jetzt rein in die Folge. Viel Spaß mit Marco Sturm. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich freue mich und sage Hallo an Marco Sturm.
Ja, hallo.
Wie geht es dir?
Mir geht es gut. Nee, ich bin jetzt wieder seit einigen Wochen jetzt wieder in Deutschland. Haben unsere 2 Wochen Quarantäne hinter uns und jetzt wollte ich schon sagen, genieße das schöne Wetter, aber auf das schöne Wetter warten wir noch hier in Bayern.
Ja, ganz komisch, ich hatte heute schon ein anderes Telefonat. Ich bin im Moment gerade ganz im Norden in Hamburg und wir haben hier sensationelles Wetter, wenn ich aus dem Fenster schaue, aber in München im Süden ist es aktuell nicht so gut, hörte ich schon.
Nee, leider nicht. Schon seit Wochen jetzt verregnet, bisschen kalt und jetzt ist ja doch schon Juni, also von daher könnte man schon wünschen jetzt, dass es schon langsam Sommer wird, ja.
Ja, wie sieht denn so dein aktueller Tagesablauf eigentlich aus? Du sagtest, du bist jetzt seit mehreren Wochen schon wieder hier in Deutschland. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht dein Tagesablauf aus aktuell?
Ja, ein bisschen unterschiedlich. Jetzt ist ja noch alles, sage ich mal, immer noch ziemlich frisch, wenn wir nach Deutschland gekommen sind. Also das heißt, man besucht sehr viel die Familien oder die kommen auch zu uns oder auch Freunde. Man ist sehr viel eingeladen, was auch immer normal ist bei uns jeden Sommer. Aber trotzdem versuche ich einfach auch untertags oder auch mit der Zeitverschiebung geht es auch nicht anders. Wir haben auch immer noch sehr viele Videokonferenzen mit den LA Kings oder eben mit der Liga. Dann ist es bei uns abends. Wir haben die letzten Monate eigentlich jetzt schon sehr intensiv immer noch gearbeitet. Am Anfang war es noch auf die Playoffs, aber da sind ja wir jetzt draußen. Und jetzt gilt es für uns eigentlich schon wieder, Blick Richtung neue Saison. Also das heißt, im Sommer sind ja auch einige Camps geplant, Development Camps und auch der Draft und so weiter. Und da gibt es natürlich einiges zu tun.
Mhm. Du hast es angesprochen, dass natürlich auch in Nordamerika die Situation, was das Eishockey betrifft, gänzlich anders ist in Zeiten von Corona als sonst. Kannst du noch mal kurz den Zuhörern sagen, wie da jetzt die aktuelle Lage ist? Also es wird aktuell ja nicht gespielt, aber es wird wieder weiter gespielt, nur nicht mit allen Teams, korrekt?
Genau so ist es. Und die Liga fängt jetzt wieder an. Sie sind ja jetzt schon zurück, oder die Spieler sind schon wieder zurück an ihren Heimatverein und die werden jetzt in den nächsten Wochen einfach die Phase 2, also in Gruppen trainieren. Und dann im Juli geht es dann glaube ich, eine 20-tägige Trainingslager, Trainingsvorbereitung, bevor es dann, glaube ich, am 1. August so richtig wieder losgeht. Und das sind 24 Mannschaften dabei. In der Liga sind es insgesamt 32 und leider sind wir unter den Top 24 jetzt nicht dabei. Also das heißt, wir werden bei den sogenannten Playoffs jetzt nicht dabei sein.
Mhm. Wie bitter ist das dann für euch als Club oder für dich auch im Trainerstab, dass ihr jetzt nicht dabei sein könnt?
Ja, man will natürlich immer spielen und man will auch immer gewinnen und das heißt auch den Stanley Cup gewinnen. Und wie es jetzt so ist, bekommt auch jeder jetzt irgendwie doch unter die 24 Mannschaften eine neue Chance, eben den Cup zu gewinnen. Da will man natürlich auch dabei sein. Aber auf der anderen Seite haben wir die ganze Saison eigentlich Zeit gehabt, uns da unter die Top-Playoff-Teams da reinzuarbeiten und haben es einfach nicht geschafft. Und deswegen ist es auch dann letztendlich auch verdient. Also das heißt, wir haben noch einiges an Arbeit vor uns und an das werden wir uns, oder wir versuchen jetzt auch jetzt schon im Sommer, das alles zu verbessern und uns dann eben gut vorzubereiten für die neue Saison, egal wann es ist.
Mhm. Nun war ja gerade in der Eishockey-Szene und in den Eishockey-Medien, ich glaube auch in der Eishockey-News, war gerade ein aktuelles Interview mit dir drin. Die Kölner Haie haben, glaube ich, auch gerade einen Podcast mit dir gemacht. Da bietet sich ja auch an, wenn du gerade hier im Land bist. Lass uns doch mal auf die NHL und deine Zeit in Amerika kurz ein bisschen gucken. Du bist jetzt ja seit, ich glaube, November 2018 bist du wieder rübergegangen in das Trainerteam, Trainerstaff von den LA Kings. Kannst du kurz uns sagen, wie die Zeit seitdem sich für dich dort drüben gestaltet hat?
Nee, ich bin eigentlich immer noch begeistert. Ich bin auch immer noch froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Das ist einfach eine andere Liga oder die beste Liga sozusagen. Und da besonders auch bei den LA Kings zu arbeiten, das ist halt einfach täglich was Besonderes. Und auch wenn es dann teilweise mit den Ergebnissen momentan nicht so stimmt, aber trotzdem, ich fühle mich wohl. Mir macht es riesigen Spaß. Auch natürlich durch meinen Chef, natürlich durch meinen Head Coach mit dem Todd McLennan, wo ich eigentlich täglich lernen kann. Und wenn man das merkt und auch fühlt und auch täglich auch dann mit Begeisterung eben in die Arbeit hineingeht, dann hilft es einem weiter. Und ich habe schon in den letzten Podcast erwähnt, dass ich irgendwie fühle ich mich auf einer Schnellspur, auf einer Überholspur momentan gegenüber vielleicht anderen Trainern, weil ich eben diese Erfahrung einfach jetzt machen kann. Und wenn man jetzt die europäischen Trainer ansieht, die sind schon so lange jetzt aus dem Rhythmus heraus, aus den Spielen heraus, und bei uns ist noch alles ein bisschen frischer, aber trotzdem, mit den vielen Spielen, was wir haben in der Saison und die tägliche Arbeit und das Ganze drumherum, und letztendlich komme ich dann auch auf 100 Spiele, da nimmt man natürlich einiges mit. Und und wie gesagt, mir macht es Riesenspaß und ich hoffe, dass ich es noch einige Jahre weiterhin so machen kann.
Und das ist ja auch das, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, dass du sagst, noch einige Jahre weiter. Das war jetzt auch zu lesen und zu hören, dass das für dich eigentlich klar ist, dass du weiter da bleiben willst, ne?
Ja, genau. Durch die ganze Corona-Geschichte muss man auch vom Vertrag her muss man auch ein bisschen aufpassen. Deswegen ist ja noch nichts offiziell oder auch nichts unterschrieben, aber trotzdem, ich habe das okay bekommen und da haben wir uns auch schon vor Corona eigentlich so ein bisschen auch geeinigt. Die Kings wollten nicht im Coaching-Staff dabei haben und ich wollte auch natürlich bleiben, weil ich eben, ich habe es schon erwähnt, einfach momentan fühle ich mich einfach so, dass ich durch den Todd und auch durch die anderen Trainer in unserem Staff, dass die bringen mich weiter und da bin ich einfach jetzt heiß auf mehr und das genieße ich.
Ist dieses Thema, was höchstwahrscheinlich oder ganz sicher ja auch damals und seitdem oft diskutiert wird, du gehst als Coach der deutschen Nationalmannschaft, gehst als Assistenztrainer in einen Club wie die LA Kings, dieses Thema, dass du nicht als Cheftrainer dort an der Bande stehst, sondern eben im Staff bist, nicht als Headcoach, sondern als Assistenztrainer, ist das für dich selber nie so ein Thema gewesen, wie es vielleicht auch medial gemacht wurde?
Ja, nee, für mich persönlich eigentlich nicht, weil ich weiß ja am besten, ja, ich habe Ich habe fast 15 Jahre in der NHL gespielt. Ich weiß, wie die Liga ist, wie man sie auch positionieren muss. Und deswegen, auch wenn man Head Coach der deutschen Nationalmannschaft ist, was auch für mich ganz Besonderes ist, aber trotzdem, wenn man die Möglichkeit hat, in der NHL zu arbeiten und ich glaube, vielleicht nicht der normale Fan, aber der so sich richtig auskennt im Eishockey, der weiß, wie schwer es ist, da hineinzukommen. Und man sieht es ja auch aktuell, ich kenne glaube jetzt momentan auch nicht viele europäische Trainer, die momentan in der NHL arbeiten. Aber ich habe durch meine lange Karriere einfach auch gute Leute kennengelernt, habe in verschiedene Organisationen auch gespielt und deswegen war es das letztendlich auch der Grund, warum ich da auch verpflichtet wurde, weil man mich schon, nicht nur den Spieler, sondern auch den Mensch Marco Sturm kennt.
Mhm. Und wenn man, ich weiß, das ist auch nicht immer ganz einfach und macht man ja auch dann vielleicht nicht immer so gerne, aber wenn wir trotzdem mal in die Zukunft blicken, wenn jetzt klar ist, dass du weiter in der NHL bleibst, ist denn für dich selber das Ziel definitiv, dass du sagst, ich möchte Head Coach, Cheftrainer in der NHL werden als nächsten Schritt? Oder gibt es auch eine Konstellation, so wie jetzt, wo du dir weiterhin vorstellen könntest, in einem funktionierenden Trainerteam zu arbeiten?
Ja, das ist eine schwere Frage zu beantworten, denn natürlich ist, denke ich, ist, weiß nicht, ob das Ziel, aber es wäre natürlich schön, falls ich vielleicht einmal Head Coach sein kann in der NHL, aber ich finde einfach, der momentane Zeitpunkt passt noch nicht ganz. Könnte ich es machen? Absolut, aber ich habe durch eben die Erfahrung, die ich schon früher gesehen habe, durch auch junge Trainer, die ich gehabt habe in der NHL, die Trainer waren, sind wieder weg gewesen von der Bühne und dann sind sie durch mehr Erfahrung dann wieder zurückgekommen, aber dementsprechend auch viel besser. Und ich glaube auch, die Erfahrung oder auch die Spiele, die tägliche Arbeit, das hilft mir weiter. Und deswegen, wie gesagt, ich genieße einfach jetzt die Zeit. Ich glaube, ich bin am richtigen Ort und brauche einfach noch eine gewisse Erfahrung. Das ist letztendlich, wenn ich dann wirklich die Möglichkeit habe, Headcoach zu sein, dann will ich es auch richtig machen. Aber auch wenn es nicht passiert, also ich weiß selber nicht. Natürlich, ich liebe Eishockey, möchte natürlich gerne in dem Geschäft bleiben. Wo das dann ist, ob das dann eben in Nordamerika ist oder vielleicht sogar dann wieder in Europa oder Nationalmannschaft, ich ist schwer zu beantworten. Dass ich immer vielleicht Co-Trainer bleiben will in der NHL, glaube ich einmal nicht, wie vielleicht manche andere in der Liga. Deswegen wird man sehen, wo die Reise hingeht.
Okay, du hattest eben unter anderem schon den Draft angesprochen. Wie du sicherlich auch weißt, hier in Deutschland wird das gerade in der Eishockey-Szene sehr, sehr oft diskutiert, weil es mehrere junge Spieler gibt. Ganz an vorderster Stelle ja Tim Stützle, der immer wieder genannt wird, aber auch die anderen beiden Jungs mit Peterka und Reichel, die da auf Listen stehen. Zwei Fragen dazu. Du kannst dir das ja, weil du selber in der NHL gespielt hast und auch 97 Mal als Rookie ausgezeichnet wurdest, ja sicherlich noch so ein bisschen denken, was bei den Jungs jetzt gerade selber so im Kopf vorgeht. Und die zweite Frage ist, wie wichtig ist denn für euch selber der Draft?
Ja, generell ist eine schöne Zeit einfach. Wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Draft, ja, das ist einfach, man merkt, man wird nervös, der Körper, der kribbelt, man kann es kaum erwarten, bis der Name endlich aufgerufen wird. Und ich denke, so geht es alle anderen auch. Das ist einfach jetzt eine Phase oder eine Zeit, die soll man auch genießen. Man muss natürlich jetzt weiter hart arbeiten, Aber wenn dann wirklich eben der drauf kommt und dann, wenn man auch dann weiß, okay, jetzt geht es zur der oder der Mannschaft, dann beginnt eigentlich die richtige Arbeit. Und deswegen soll man jetzt einfach die Zeit auch mit der Familie. Es ist ja immer noch schön, wenn die Eltern oder die Geschwister auch mit dabei sind und wir gemeinsam eigentlich alles durchgehen und feiern können. Und deswegen, ich blicke gerne zurück an den Draft, weil es einfach eine schöne Zeit war. Und dann alles andere, was danach war, nee, das war schon wieder mehr, ja, einfach Business. Und da ging es direkt zur Arbeit und dann ja, geht es eigentlich erst so richtig los.
Mhm. Kannst du sagen, ob ihr die Jungs auch beobachtet habt?
Absolut. Also wir waren immer in Kontakt, auch die Scouts, persönlich auch mit mir, obwohl ich die Jungs eigentlich schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe. Ich kenne sie noch von der damaligen U16, wie ich noch Nationaltrainer war. Es hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren einiges verändert. Aber trotzdem, nee, wir sind ziemlich ziemlich weit vorne im mit dem ersten Runden Pick. Also das heißt, ja, ein Stützle, der Name Stützle kommt natürlich immer vor, ist ganz klar. Wie auch andere Mannschaften, wir haben Interesse und sind auch von seiner Spielweise auch begeistert. Und auch die anderen Jungs wie Peterka und eben mit Reichel kennen sie auch schon besser durch die Verbindung eben mit den Eisbären Berlin und den LA Kings. Also von daher wissen sie ja alles. Und nee, ich hoffe nur, dass am Ende des Tages eben dann ein deutscher Spieler dann in Reihen der LA Kings steht.
Weil ich auch vor ein paar Wochen mal mit Lukas Reichel hier eine Podcast-Folge gemacht habe und ihn auch so nach seinem Tagesablauf gerade so jetzt in Zeiten vor dem Draft gefragt habe und er sagte, ja, es stehen jetzt auch viele, viele Calls, viele Video-Meetings mit Spieleragenten oder mit irgendwie aus dem Staff von den Clubs an. Kannst du wiederum aus eurer Sicht, aus Club-Perspektive uns mal sagen, worüber spricht man dann mit den Jungs oder wo achtet ihr ganz besonders drauf, vielleicht auch abseits des Eishockeyspielens auf dem Eis, weil das ist klar, das könnt ihr euch entweder über Scouts live in den Arenen angucken oder ihr bekommt sicherlich ausführliches Videomaterial, aber es gehört ja zu einem Eishockeyspieler auch die Person Mensch dazu. Wie schafft man das da auch genauere Informationen über den jeweiligen jungen Spieler zu bekommen?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass die Scouts, die dich beobachten oder auch das komplette Management, die machen das ja jedes Jahr schon jahrelang, da steckt ein gewisses System dahinter, ja, und die wollen jetzt auch nicht wissen, mehr oder weniger über Spielsituationen oder sonst irgendwas, die wollen einfach wissen, wie tickt ein Spieler und natürlich geht man dann vielleicht gewisse Situationen auch durch, was würde ein Reichel in dieser Situation machen, man fragt, aber es kommen auch total andere Fragen dann eben auf, wie er privat ist, denn mittlerweile ist es einfach so, dass der Charakter auch sehr, sehr wichtig ist. Es ist ja nicht nur der Spieler, sondern auch der Charakter muss ja auch stimmen innerhalb der Mannschaft, der Teamkollegen. Deswegen, da gibt's interne Tricks, wie man das so ein bisschen rausfinden kann. Und deswegen, aber ich glaube auch für die Spieler jetzt momentan durch Corona, dass es auch ziemlich schwierig ist, auch durch Videokonferenz einfach das Interview zu machen. Also wenn ich mir das vorstelle, also ich war schon ziemlich nervös, weil vielleicht mein Englisch auch nicht ganz so gut war, aber trotzdem, wenn man dann in einem Raum ist, da kann man sich auch mit Händen und Füßen auch ein bisschen wehren und das hilft einem auch mit, aber wenn man dann durch Video, ja, ich tue mir persönlich auch schwerer, sage ich mal, jetzt das Interview zu machen, wie vielleicht live, wenn man einem gegenübersteht, also das kommt dann noch dazu, aber letztendlich muss der Spieler einfach der sein, der er ist. Er muss sich nicht verstellen. Denn die sind einfach, die Scouts und das Management sind einfach, die erkennen das sofort, was für ein Typ bist. Und wenn du der richtige, genau der Typ bist, wie den sie suchen, dann klappt es auch am Ende des Tages. Also von daher sollte sich keiner verstellen, sondern eigentlich der bleiben, der ist.
Und was müssen die Jungs dann mitbringen? Ich meine, du kannst es ja nun, weil du selber auch gespielt hast und eben auch drüben gespielt hast, kannst es ja perfekt beurteilen. Was müssen denn gerade die jungen Spieler heutzutage einfach mitbringen, damit die Chance groß ist, dass sie es drüben packen?
Ja.
Denn das eine ist ja, man steht auf einer Liste und das nächste ist, man wird dann gepickt und der Draft steht an. Das nächste ist ja dann die Tages-Alltagsroutine in der NHL, das sind ja auch noch mal zwei Paar Schuhe, ne?
Ja, nee, absolut. Und das ist auch immer so ein bisschen auch das gefährliche Alter, wenn man so jetzt mit 15, 14, 15, 16, 17-Jähriger, da meint man auch oft, dass das Talent alleine, dass es auch reicht, ja, oder auch sogar die Eltern oder wie auch immer. Aber irgendwann reicht Talent nicht alleine. Also das heißt, dann kommt einfach die Disziplin, dann kommt die harte Arbeit. Man muss auch vom Kopf her bereit sein, das auch täglich zu machen und durchzustehen. Denn wenn man dann auch drüben ist, das ist ja, man kämpft da auch um seinen Platz. Man will auch irgendwie so als junger Spieler, man will auch so schnell wie möglich auch in die NHL oder man will ja auch die Mannschaft erreichen. Also das heißt, einfach der Fleiß und die harte Arbeit und die Disziplin, die muss von ersten Tag da sein. Und wenn die nicht da ist, wie gesagt, egal ob in Gesprächen oder auch eben dann auch am Eis, Trainer, Management, die merken das sofort. Und wenn das nicht am Tag 1 da ist, dann wird es auch für den besten Spieler schwierig, da sofort Fuß zu fassen.
Das klingt immer so einfach, aber am Ende ist es wirklich genau das, ne? Also diesen unbedingten Willen und auch die aus Selbstdisziplin und alles, was dazugehört, dass man tagtäglich immer wieder bestmöglich trainiert und spielt und zwar immer wieder, Tag für Tag.
Ja, nee, absolut. Und auch wenn in diesem Alter vielleicht anderes auch oder seine Freunde, die machen vielleicht gehen mehr weg und trinken schon einen oder sonst irgendwas. Es sind halt so einfach Sachen, die haben einfach momentan eben, müssen einfach warten. Und weil eben alles andere momentan einfach wichtiger ist. Und deswegen, das macht aber auch Spaß. Aber trotzdem, muss man eben auch dranbleiben, weil wenn man nicht dranbleibt, dann geht es einfach auch ziemlich schnell, dass man auch wieder weg vom Fenster ist. Und natürlich braucht man auch ein bisschen auch Glück dazu. Das ist ja ganz klar. Man braucht vielleicht einen guten Trainer, der vielleicht auf dich steht und der dir auch immer wieder die Chancen gibt. Aber wenn nicht, dann wird es ziemlich schwer. Und ich habe in meiner Zeit habe ich eben auch Glück gehabt. Ich habe mir auch das alles erarbeitet. Aber habe eben auch mit Daryl Sutter damals einen guten Trainer gehabt. Aber ein Daryl Sutter war früher vielleicht nicht der größte Russen-Fan. Also das heißt, die Spieler aus Russland hatten es ein bisschen schwerer, wie vielleicht für mich. Also wie gesagt, ein bisschen Glück gehört dann auch dazu.
Ein deutscher Spieler, der das ja nun gerade wirklich in Perfektion untermauert, wie man es hinkriegt, in der NHL mit zu den Besten zu gehören, ist Leon Dreiseitel. Was aus deiner Sicht können denn die jungen Spieler, die jetzt auf dem Sprung eben in die NHL stehen, aber gerade auch grundsätzlich das deutsche Eishockey, wie kann davon profitiert werden, dass Leon so eine überragende Rolle gerade in der NHL spielt?
Ja, beim Leon ist es einfach so, er ist halt einfach ein Ausnahmespieler. Also natürlich kann jeder oder sollte sich ihn anschauen, wie er die Spielweise oder wie er auch spielt oder benimmt oder wie auch immer. Aber man darf nicht vergessen, er ist wirklich eine Ausnahme. Und wir können nur glücklich sein und auch stolz sein, dass wir so einen deutschen Spieler haben, der, wenn nicht einer der besten deutschen Spieler jetzt in der Welt ist. Und aber trotzdem, der ist ja auch der Leon, der hatte das Riesentalent einfach schon, wahrscheinlich von seinem Papa und oder noch mehr. Also er ist schon mit dem Talent auch geboren, so ist nicht. Aber ich glaube jetzt einfach letztendlich in den letzten Jahren hat er auch gemerkt, okay, er auch durch Hilfe von McDavid, der wirklich ein anderes Level war, aber mittlerweile sind sie am selben Level oder er ist sogar besser. Und das kam eben auch durch harte Arbeit. Also, aber er ist einfach ein genialer Spieler, der dieses Jahr einfach eine überragende Saison gespielt hat, egal ob oder ohne McDavid. Und er ist einfach auch noch in einem jungen Alter. Das ist schon verrückt, muss ich sagen. Aber er hat sich mittlerweile einen Namen gemacht drüben. Und ich persönlich denke, dass die Reise auch für ihn noch nicht vorbei ist. Also das heißt, natürlich hat jeder den Stanley Cup vor Augen, aber trotzdem glaube ich immer noch, da ist von seiner Spielweise ist immer noch Luft nach oben. Und das ist schon, auf Englisch würde man sagen, es ist schon scary. Also das ist schon, ist einfach was Tolles. Und wie gesagt, also wenn ich gegen oder wir gegen Dieb und Euler spielen, also es macht einfach Spaß, auch wenn er der Gegner ist, aber es macht einfach Spaß, an so einen jungen Spieler zuzusehen.
Kannst du uns mal einen Einblick geben, gibt es einen Hype um Leon Dreisaitl in Amerika? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Ich habe letztens auch, ich überlege gerade, ich glaube, mit Rick Goldmann darüber gesprochen oder auch mit Günther Klein, dem Journalisten, ob eigentlich die Berichterstattung und die Aufmerksamkeit hier in Deutschland für Leon dementsprechend groß ist, wie er da dort drüben spielt. Also das ist hier in Deutschland, natürlich bekommt man das mit und es werden auch immer mal größere Interviews gemacht in der Vergangenheit. Ich bin da selber nicht so sicher, ob das wirklich nicht auch noch ein bisschen mehr sein könnte, aber da kann man ja unterschiedlicher Meinung zu sein. Ich glaube, da spielt Leon ja auch selber eine Rolle. Vielleicht ist er auch nicht derjenige, der jetzt jeden Tag 5 Interviews geben möchte, das ist ja auch okay. Aber wie ist denn der Hype drüben in der NHL um Leon?
Ja, ich wohne ja in Amerika, da ist es vielleicht nicht ganz so. Hat auch vielleicht mit der Sportart zu tun, weil eben mit Baseball, Football, Basketball noch andere Sportarten vielleicht in einem anderen Level sind. In Kanada denke ich mehr, ich hoffe mehr. Aber du hast es ja auch schon erwähnt, Leon ist ja auch einer, muss ich sagen, auch irgendwie vergleiche ich ihn mit Dirk Nowitzki, denn Dirk war auch einer der besten Spieler in der Liga, wollte aber auch irgendwie keine immer großen Interviews geben oder auch Werbung machen oder sonst irgendwas. Er hat sich mehr oder weniger immer wieder zurückgezogen und so finde ich, ist einfach der Leon auch. Und persönlich habe ich die Erfahrung jetzt auch gemacht durch eben Olympia, weil ich ein Jahr eben in Deutschland gewohnt habe. Und da habe ich es dann auch persönlich auch so ein bisschen auch miterlebt. Und es ist einfach bei uns in Deutschland, wenn man, der Fußball ist halt die absolute Nummer eins. Und ich würde mir auch wünschen, dass ein Name wie Leon Dreisaitl öfters bei uns in der Öffentlichkeit ist, aber ist es leider nicht. Wenn ein Spieler, ich habe so das Gefühl, und auch so ist es mit Dirk Nowitzki, wenn ein Spieler nicht in Deutschland spielt und wenn er vielleicht auch kein Fußballer ist, dann ist es bei uns sehr, sehr schwierig.
Ja, und dann kommt ja sicherlich auch noch hinzu, dass man Leon ja auch nicht, also man kann ihn ja auch dann nicht dazu zwingen, irgendwie mehr zu machen, wenn er selber, vielleicht ist das ja auch ein Prozess, ist ja dann auch in Ordnung, wenn er zum jetzigen Zeitpunkt sagt, ich muss nicht mehr medial machen, vielleicht sieht das ja auch in 2-3 Jahren schon wieder ganz anders aus. Eine Frage, die ich vorher schon überlegt habe, in deiner Zeit als Nationaltrainer, kommen da jetzt manchmal so Gedanken, hätte ich doch damals im damaligen Team den Leon drin gehabt, wie er jetzt spielt? Dann hätten wir XY erreicht oder dann hätten wir das Spiel doch noch gewonnen. Gibt es sowas? Hat man als Trainer solche Gedanken oder gar nicht?
Nee, absolut nicht. Also ich persönlich nicht, weil es vielleicht auch die Anfangszeit von Leon Dreisaitl war. Und ich kann nur sagen, in die Spiele oder auch Turniere, da wo Leon dabei war, hat er mir wirklich und der Mannschaft alles gegeben. Und wenn ich nur zurückblicke an die Olympia-Quali in Riga, da wo wir wirklich überragend gespielt haben und auch verdient gewonnen haben. Aber wenn man da einen Leon Dreisettel, ich habe heute noch Highlight-Clips von ihm, weil er wirklich vielleicht von den Punkten her nicht so gut war, wie er vielleicht erhofft hatte, aber trotzdem, er hat alles richtig gemacht und er war so enorm, enorm wichtig für unsere Mannschaft. Dann ging es natürlich auch weiter mit der Heim-WM, wo er dann auch später nach Köln nachgereist ist und dann eben noch ein paar Spiele absolviert hat. Also ich persönlich, hätten vielleicht ein oder zwei Spiele mehr gewonnen, aber trotzdem, nee, ich bin total glücklich, wie einfach für seine Bereitschaft, die er immer hatte und auch für seinen Einsatz, die er jedes Spiel gezeigt hat.
Und wie oft denkst du so gerade an die, wenn du die Spiele ansprichst, das war ja eine Zeit, da kann ich mich auch selber noch dran erinnern, da war ich jetzt noch nicht bei der DEL, aber da war hier in Deutschland war ja, gefühlt war ja Ausnahmezustand in Anführungszeichen, was eure Leistung da bei den Olympischen Spielen anging. Wie oft denkst du an sowas noch zurück und was laufen da so für Bilder in dem Kopf ab, wenn du zurückdenkst?
Nee, ich würde lügen, wenn ich nicht ab und zu an die Zeit oder Olympia zurückdenke. Das waren doch für mich eines der schönsten Momente im Eishockey in meiner Karriere und deswegen, weil es eben auch mehr war wie nur Eishockey. Also die Kameradschaft, einfach der Teamgeist, die Spieler, der Staff, es hat einfach alles gepasst. Und was wir eben da geschaffen haben oder erreicht haben, aber auch am Schluss dann eben unglücklich auch eben das Finale verloren haben. Aber am Ende war es so, dass irgendwie steckt mehr dahinter als nur Eishockey. Und das ist einfach so das Schöne. Und da blicke ich gerne zurück. Und auch heute noch, wenn ich ab und zu auch mit Spielern telefoniere oder auch sehe, die da dabei waren, nicht nur Olympia, sondern auch generell in der Nationalmannschaft, dann ist es für mich ganz was Besonderes und ganz was Schönes einfach. Denn dann kommt nur eins hoch bei mir, das ist eben Olympia oder eben meine Zeit mit der deutschen Nationalmannschaft.
Was würdest du denn sagen, ich weiß, das ist höchstwahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten, aber wo siehst du denn aktuell das deutsche Eishockey? Also die, wenn wir mal auf die Nationalmannschaft gucken, die wirst du ja sicherlich noch regelmäßig verfolgen, auch wenn du da jetzt nicht mehr in leitender Funktion bist.
Nee, wir sind, ich finde schon, wir sind einfach auf einem guten Weg. Wir haben mit eben schon von Jahren angefangen und auch mit Powerplay 26 und auch das Fünf-Sterne-System, das sind einfach die fruchten schon langsam. Ja, das braucht eine gewisse Zeit und früher war es halt einfach so mit der Nationalmannschaft, wir mussten immer über den Abstieg kämpfen, immer, jedes Jahr. Jedes Jahr hatten wir die Angst, hoffentlich steigen wir nicht ab. Und jetzt momentan sind wir einfach in der Lage, dass wir nicht mehr Abstieg, sondern wir können schon weiter nach vorne schauen. Also das Ziel war immer unter die Top 8. Warum jetzt nicht unter die Top 6? Also von daher, die Ziele haben sich verändert. Durch die Jahre, durch die tollen Ergebnisse, tollen Turniere, tollen Spiele und eben durch das Powerplay 26 und 5-Sterne-System, es ist auch der Nachwuchs, wir brauchen Kinder, wir brauchen den Nachwuchs, dass wir letztendlich eine gute Nationalmannschaft haben oder auch eine deutsche Eishockey-Liga. Und auch da, wenn man jetzt anschaut, dieses Jahr haben wir mit drei guten Picks, letztes Jahr schon mit Seider und so weiter. Also wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Im Gegenteil, andere Nationen haben eigentlich jetzt mehr Respekt und auch Angst von uns. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und ich hoffe nur, dass wir, also da sage ich, dass das deutsche Eishockey einfach da da weiterarbeiten, dass wir einfach die Nachwuchs immer wieder unterstützen, gut ausbilden, auch die Trainer immer wieder die Chance geben, sich zu beweisen, auch in den Profiligen und der Nationalmannschaft, dass sie einfach den Weg so weitergehen wie, ja, wie in den letzten 5 Jahren.
Und wie verfolgst du die deutsche Eishockey-Liga? Wie verfolgst du das Geschehen in der DEL, wenn du jetzt in der NHL aktiv bist?
Ja, ab und zu schaue ich mal. Ja, das ist bei uns ist es immer sehr, sehr schwierig. Wir sind viele unterwegs. Es ist immer auch viel Arbeit, aber trotzdem versuche ich ab und zu eben mal ins Internet reinzuschauen, wie es so steht oder auch von der Tabelle. Bekomme auch ich bin ja immer noch in Kontakt mit einigen meiner Zeit eben mit der Nationalmannschaft oder auch mit Familie, da bekomme ich schon ein bisschen was mit, ist ganz klar. Und das interessiert mich auch. Also ich würde es mir wünschen, wenn ich mehr Zeit hätte, aber trotzdem, das habe ich auch jetzt, dann kann ich wieder alles nachholen, aber trotzdem, informiere mich schon immer, was in Deutschland so los ist.
Gibt es denn noch, kannst du sagen, gibt es noch irgendwie zu gewissen Leuten speziellen Kontakt, auch gerade noch aus deiner eigenen DEL-Zeit? Also vielleicht auch, wenn man auf deine Vereine guckt, bist du bist du mit speziellen Personen, mit Köln noch in Kontakt und Ingolstadt, Landshut, gibt es da noch irgendwie regelmäßigen Austausch?
Eigentlich schon. Und das ist eigentlich das Schöne auch im Eishockey. Also egal in welchem Land, irgendwie die Eishockey-Welt ist dann doch ziemlich klein und deswegen, ich war jetzt wieder in sehr engen Kontakt, da ging es um Spieler für den EV Landshut oder jetzt auf der Podcast mit den Köln Haie, weil ich eben auch ehemaliger Spieler dort war. Also es sind einfach, und auch die Leute, die wo auch immer noch dort arbeiten, das sind die Leute, die mich damals eben zu dem Verein geholt haben oder ich eine enge Verbindung habe oder auch mit Uwe Krupp, wo ich auch mit dem bin ich auch ab und zu auch noch immer noch in Kontakt wegen verschiedenen Sachen und das ist eigentlich so das Schöne am Eishockey und ich mache es sehr gerne, ja, ich bin zwar weit weg und bin auch schon lange weg, aber trotzdem letztendlich bin ich Deutscher und Deutschland wird immer mein Zuhause bleiben und wenn ich in irgendeiner Art und Weise eben Leute oder auch Vereine weiterhelfen kann, dann mache ich das gerne.
Ich habe eine Frage zu deinem damaligen, zu der Beendigung deiner eigenen Eishockey-Karriere. Es wurde damals ja immer gesagt, dass es auch mit deiner eigenen Motivation zu tun hatte, sich immer wieder neu zu motivieren. War das eigentlich wirklich zu 100% der Grund, weshalb du damals aufgehört hast?
Ja, stimmt. Also es war Motivation, aber da ging es jetzt nicht um NHL oder sonst irgendwas, oder weil ich eben dann im Lockout eben in Deutschland gespielt habe oder auch die Kölner Haie. Da ging es einfach, was zwischen meinen Ohren zuging, also in meinen Kopf, und da war einfach durch die 2 Kreuzbandrisse, die ich die Jahre davor eben gehabt habe, war es für mich einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit, würde ich sagen, auch wo ich noch drüben gespielt habe. Es war keine leichte Zeit für mich und vor allem für meine Familie, weil ich wusste, ich bin nicht bei 100% und dann kommen natürlich alle anderen Fragen auf, ist ganz klar, und ich hatte eben noch riesen Spaß in Köln. Ich hätte auch, wenn alles gepasst wäre, habe ich auch das Angebot noch gehabt, dass ich da vielleicht weiterspielen könnte. Aber einfach, mein Körper und mein Kopf sagte nein. Und deswegen war es dann damals auch die richtige Entscheidung. Natürlich war ich, finde ich, noch in einem Alter, wo ich spielen hätte können. Aber bedingt durch eigentlich durch meine Verletzungen, schweren Verletzungen in den letzten Jahren, war ich vom Kopf her einfach nicht derselbe.
Ist das eigentlich, vorhin klang das ja auch schon einmal an, als wir über die jungen Spieler gesprochen haben, im Kontext jetzt des Drafts und dass das Mentale, der Kopf da eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Ist das auch was, das höre ich jetzt so ein bisschen bei dir raus, auch mit deiner Vorgeschichte, ist das was, wo du auch gerade euren Spielern sehr, sehr viel geben kannst? Also sprecht ihr viel über dieses ganze mentale Thema im Kontext Eishockey?
Ja, das ist ein Bereich, der wirklich sich verändert hat. Ich glaube generell in den Sport, aber auch besonders im Eishockey. Wenn ich die jungen Jahre anschaue, auch in den NHL, da hat es das Thema selten gegeben, aber jetzt umso mehr. Also mich, ich habe ja auch eben dann auch nach meiner Karriere oder am Schluss auch nach Hilfe gesucht und die Hilfe hat mich auch geholfen. Also so ist es nicht. Und deswegen der jetzige Trainer oder der moderne Trainer jetzt, der ist nicht nur Trainer, sondern der hat auch andere Aufgaben. Und die Jugend heutzutage, die ist einfach, oder die jungen Spieler ist einfach heutzutage ganz anders. Und deswegen muss man als Trainer auch andere Rollen übernehmen. Und deswegen ist der Kontakt einfach zu den Spielern so, so wichtig, sehr wichtig, denn der Spieler muss sich, wohlfühlen. Und das war es. Ja, für mich eben durch meine Erfahrung, dass ich selber die Erfahrung gemacht habe, das war so ein bisschen auch mein Ziel anfangs, wie ich Trainer geworden bin, dass ich, ich wollte die Verbindung immer da haben, Spieler und Trainer, ich wollte auch immer ehrlich sein, fair sein, dass eben dann auch am Schluss eben der Spieler oder die Mannschaft das auch zurückgeben und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
Mhm. Würdest du denn sagen, dass die Spieler das heutzutage und vielleicht auch die junge Generation dieses über das Mentale sprechen und sich damit auseinandersetzen, vielleicht auch wirklich explizit Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass das heutzutage in der Spielergeneration besser angenommen wird als damals zu deiner aktiven Zeit?
Ja, ich finde schon. Also mit Sicherheit. Ich war 28 oder 30 Jahre alt, da habe ich mich zum ersten Mal so irgendwie getraut, das Thema anzusprechen. Ja, mittlerweile sind es die 18- oder 20-Jährigen. Sollte aber auch nicht so sein, denn ich denke, als junger Spieler, man sollte einfach befreit aufspielen. Ja, man hat keine Probleme. Die Probleme kommen vielleicht später mal, aber als junger Spieler soll man einfach rausgehen und einfach Spaß haben und einfach spielen. Genau das und Spaß hat und es ist, sagt man zwar einfach, teilweise einfach eben an einen Spieler, der vielleicht keine Probleme hat, aber mittlerweile ist es leider so, dass eben sehr viel andere Spieler gibt, die schon in jungen Alter eben mit diesem Thema einfach zu kämpfen haben und deswegen ist es umso wichtiger, dass nicht nur vielleicht Eltern oder auch Psychologen, sondern auch Trainer da sind, die einen am Bett halten.
Mhm. Nun haben wir hier gerade in Deutschland in der DEL ja auch eine durchaus schwierige Situation in Zeiten von Corona. Gar nicht so sehr, das ist mittlerweile, glaube ich, abgehakt, dass wir die Saison vorzeitig beenden mussten, wo wir auch selber oft gesagt haben, da hatten wir auch ein bisschen Glück im Unglück, dass wir gerade so nach der Hauptsaison vor den Playoffs waren. Aber gerade mit Blick jetzt auf die kommende Spielzeit, wo wir aktuell auch noch keine Planungssicherheit haben, wann wir wieder anfangen können. Nun gab es auch Themen wie Gehaltsumwandlung etc. Spieler haben sich zusammengeschlossen und wollen eine Interessensgemeinschaft gründen. Das gibt es in der NHL ja auch, diese Spielergewerkschaft. Wie nimmt man sowas dann eigentlich in so einem Trainerstaff wahr? Ist das so, dass man da mit denen auch in Kontakt kommt, mit so einer Spielergewerkschaft, oder habt ihr da selber überhaupt gar keinen Kontakt zu denen? Gibt es da Meetings oder Ähnliches?
Als Spieler ist es so, sobald du einen Vertrag unterschreibst in der NHL, bist du automatisch dann auch in der Spielergewerkschaft auch mit dabei. Wenn du dann da raus bist oder weg bist oder sonst irgendwas, dann ist natürlich der Kontakt, also es ist nur für die aktuellen Spieler so. Natürlich anschließend, sie helfen dir, sie machen alles, was sie auch können, aber bei mir zum Beispiel, jetzt bin ich Trainer, also wir haben auch unsere eigene Gewerkschaft und das finde ich Nee, das habe ich als Spieler, besonders als Europäer, du kennst dich doch wenig aus, was in Nordamerika so alles passiert und auch intern. Aber die Spielergewerkschaft waren auch diejenigen, die haben immer gute Tipps, die haben mir immer weitergeholfen, egal was für Fragen, ob finanziell oder sonst irgendwas. Und da war es schon gut und ich finde es ja auch gut. Das ist einfach deine eigene Gruppe, deine eigene Gewerkschaft oder deine eigene Mannschaft, die hält zusammen. Und ich, egal ob jetzt als Spieler oder wir jetzt als Trainer, das hilft enorm. Und ich denke, jeder hat seine eigene Stimme und es sind auch Möglichkeiten eben, die dann auch weiterzugeben. Ich hatte eigentlich nur gute Erfahrungen mit beiden Gewerkschaften bisher.
Ja, man möchte ja auch mündige Spieler haben. Also von daher ist das ja auch ein Thema, was in der Tat hier ist, kann ich ja aus eigener Erfahrung jetzt sagen, auch wirklich in der DEL total positiv gesehen wird und das kein Problem darstellt, dass Spieler sagen, wir wollen irgendwie gemeinsam uns irgendwie zusammenschließen und dann eine Stimme haben und auch gemeinschaftlich irgendwie das Thema Eishockey weiterentwickeln. Dann haben wir noch ein Thema, das hatten wir im Vorgespräch auch schon besprochen, dass wir nicht den ganzen Podcast damit füllen wollen, aber natürlich wollte ich gerne noch mal ein, zwei Fragen zu den aktuellen, ja wirklich sehr, sehr unschönen Rassismusvorkommnissen in Amerika mit dir besprechen oder auf jeden Fall ein, zwei kurze Fragen dazu stellen. Wie verfolgt man denn sowas eigentlich, wenn man selber jetzt, so wie du, seit längerem dort drüben lebt mit der Familie? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist so, dass, wie soll ich sagen, wir, ich denke, der normale Deutsche oder Europäer kann man das schlecht vorstellen, was da alles drüben ist, aber wer drüben ganz lang gewohnt hat und das auch so bis jetzt miterlebt hat, dann ist es eigentlich schon ein Wahnsinn, was da so alles los ist. Und ich bin dann auch noch in der, sage ich mal, in der Phase, da wo ich ich schaue mir auch viel an, ich versuche auch viel zu lernen und auch zu verstehen, was in der letzten Zeit so auch los war. Nicht nur in der letzten Zeit, also die letzten paar Monate, sondern es geht ja schon Jahre hinweg. Immer wieder waren Situationen in Amerika, da wo das zustande kam. Aber generell ist es einfach so, dass Rassismus keinen Platz hat auf dieser Welt und so ist es auch ganz extrem halt in Amerika und wir gemeinsam jetzt auch mit den Los Angeles Kings, also wir werden das eben auch unterstützen und auch versuchen auch zu helfen, den einen positiven Unterschied eben auch zu machen aber trotzdem ist es schon ist es einfach auch für meine Kinder, wenn man auch jetzt sieht, wir waren jetzt nur kurze Zeit eben noch in Florida, da wo man dann auch schon teilweise Angst haben muss, wenn eben deine Kinder dann auf die Straße gehen oder in die Mall gehen oder sonst irgendwas. Denn es ist ja eben momentan jetzt auch sehr, sehr, sehr viel los auf den Straßen und auch leider sehr viel Gewalt. Deswegen bin ich jetzt ja ganz froh, dass wir jetzt hier in Deutschland sind. Wir ziehen uns jetzt zurück, aber die momentane Lage in Amerika ist schon sehr fortgeschritten und ich hoffe einfach, dass man eben da dementsprechend auch eine Entscheidung trifft und auch von den entsprechenden Verantwortlichen, dass es dann so schnell wie möglich dann eben dann im Frieden dann wieder weitergeht.
Wie lange bist du denn jetzt eigentlich noch mit der Familie weiterhin in Deutschland? Wann habt ihr geplant, wieder zurückzugehen? Du sagtest mir auch, die Kinder gehen drüben zur Schule. Wann ist wieder Rückkehr nach Amerika geplant?
Ja, wir sind jetzt in den nächsten paar Monaten jetzt wieder hier in Deutschland und wir werden jetzt auch die Zeit hier genießen und bevor es wieder losgeht. Schule, das wissen wir, dass mit Sicherheit wieder losgeht und von meiner Arbeit her, wie bei euch jetzt vielleicht auch in der DEL, wir wissen auch nicht ganz, wie es dann nach den Playoffs weitergeht, wie es aussieht, beginnt es für uns auch erst vielleicht erst im November oder sogar im Dezember oder Januar. Das wird man sehen, aber wir machen unsere Arbeit weiter jetzt und dementsprechend auch mit verschiedenen Camps im Sommer, die dann vielleicht im August oder im September dann auch in LA wieder beginnen. Und dann hoffentlich, dass das Thema Corona dann in jedem Land dann so schnell wie möglich abgehakt ist.
Ja. Letzte Frage, gibt es eigentlich irgendwas, wenn ihr dann wisst, dass ihr wieder zurückkehrt nach Deutschland kommt, worauf du dich am meisten freust? Also natürlich auch Familie und Freunde, das ist, ja, das glaube ich, ist klar, aber gibt es irgendwie, keine Ahnung, spezielles Essen oder Getränk oder so, wo du sagst, das schmeckt zu Hause einfach am besten?
Also wenn man aus Bayern kommt, dann ist ganz klar, dann ist es das Essen und auch das Bier, das deutsche bayerische Bier. Also an das, wir freuen uns. Also meine Frau kocht ja gerne, aber ist doch wieder ganz was anderes, wenn man dann hier in Deutschland ist. Also speziell die ersten Wochen, da geht es dann nur ums Essen. Meistens jeder will natürlich das, was er vermisst hat. Egal ob Kinder oder wir Erwachsene und das ist eigentlich schon, die Nummer 1 und 2, also das Essen und die Getränke.
Okay, ja gut, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und hoffe, dass ihr das dann zu Hause hier in Deutschland dementsprechend genießen könnt, auch mit dem passenden Essen und den Getränken und bleibt gesund, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann bis bald.
Ja, danke schön. Mach's gut.
Danke. Ciao, ciao. Das bayerische Bier also. Ist ja auch irgendwie klar, dass Marco Sturm das in Amerika mit am meisten vermisst. Auf mich wirkt er total aufgeräumt und mit sich im Reinen. Hat zudem einen klaren Plan im Kopf, was er als Trainer noch erreichen möchte. Ich finde, wenn man ihm so zuhört, kann man schon raushören, dass er eines Tages als NHL-Headcoach an der Bande stehen möchte. Und das wäre doch total klasse und erneut ein erstklassiges Aushängeschild für das deutsche Eishockey, wenn ihm das gelingen sollte. Schickt mir gerne eure Meinung zu der aktuellen Folge. Und natürlich auch grundsätzlich zu diesem Podcast, wenn er euch gefällt. Oder ihr Verbesserungsvorschläge oder Gäste im Kopf habt, die wir hier gerne mal begrüßen sollen. Ihr könnt mir mailen an presse@del.org oder ihr schreibt mir über die Social Media Kanäle von der DEL. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Restwoche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleibt fit und gesund, euer Konstantin.